Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo zusammen zum 123. Payment and Banking Podcast. Heute zum Thema Status PSD2 und wir werden ein bisschen über den Bankathon sprechen. Dabei haben wir Cornelia und Lars. Herzlich willkommen euch beiden am Freitagmorgen. Wie geht's euch so? Cornelia, fang du vielleicht an, bevor wir beide durcheinander reden.
Ich dachte gerade, dass die Stille sagt alles. Es ist Freitagmorgen, nicht? Hey. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Hi. Hi,
ihr beiden. Bevor wir loslegen, noch wie immer erwähnt, unser Sponsor Stolle und Heinz Consulting SHC aus Augsburg, die uns hier unterstützen und dafür sorgen, dass wir den Podcast auch so machen können. Vielen Dank in die Runde. Cornelia, Lars, wollt ihr euch einfach mal kurz vorstellen für die Hörer, die euch noch nicht kennen? Ihr wart ja, glaube ich, schon 1, 2, 3, 4 Mal im Podcast, also jetzt hier nichts Neues für euch. Trotzdem, Cornelia, fang du einfach mal an. Wer bist du, was machst du und wie kommst du hier in den Podcast?
Ich bin Cornelia Schwertner, bin bei FIGO seit April 2016 und unterstütze dabei, die regulatorischen Weichen zu stellen für uns intern, aber verfolge eben auch sehr nah alle politischen, aktuell noch laufenden Dinge zur PSD2-Umsetzung, sei es die EBA-Konsultation oder eben auch die Umsetzung in Deutschland und freue mich da, von meiner Seite so den aktuellen Stand hier einzubringen.
Ja, und mein Name ist Lars, ebenfalls von FIGO. Wie gesagt, jetzt seit knapp 3,5 Jahren bei FIGO mit dabei, also quasi seitdem wir den Pivot von B2C hin zu B2B gemacht haben. Deswegen schon an der einen oder anderen Ecke für FIGO an der Front gewesen, jetzt hauptsächlich im Rahmen unserer Hackathons, unserer Developer-Community. Also alle mit den jungen, agilen Playern, die uns nutzen, um die Industrie ein bisschen in den Hintern zu treten, mit denen arbeite ich so Tag ein, Tag aus zusammen.
Ja, Status PSD2, wir hatten es gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch, vor allem von dir, Cornelia, das ist ja was die Frage, die ihr wahrscheinlich immer wieder gestellt bekommt. Wir hatten ja letzte Woche war es, unsere Banking Exchange, da hatten wir auch recht schönes Panel zu dem Thema, trotzdem war da halt auch nicht jeder unserer Hörer dabei. Also für dich, platte PSD2 abspielen, wo stehen wir denn? Wir bewegen uns auf Ende 2017, Anfang 2018 zu. Wie weit ist das Ganze? Wie würdest du es zusammenfassen?
Ich glaube, man muss so ein bisschen trennen, was ist denn eigentlich noch offen oder was sind so die größten Fragen? Und ich glaube, es gibt zwei so für uns auch Knackpunkte, die es noch zu lösen gilt. Und das eine ist die immer noch nicht gelöste Screen-Scraping-Debatte, möchte ich sie mal nennen. Das heißt, was wird in diesen finalen Regulatory Technical Standards der EBA stehen, darüber, wie die Schnittstellen zwischen Banken und den jungen Wilden, mit denen Lars arbeitet, aussehen werden und beziehungsweise eben auch FIGO in der Mitte. Und das andere große Thema ist, wie ist denn jetzt die neue Regulierung auch in der neuen Welt anzuwenden? Also quasi auf die Dritten, die zugreifen. Wer fällt unter die Regulierung? Weil die PSD2 ja nun auch schon wieder ein altes Gesetz aus Marktsicht ist in dem Sinne. Und wir jetzt einfach schauen müssen, wie wenden wir die Definitionen, die dort mal geschaffen wurden, auf den aktuellen Markt an und insbesondere die Aufsicht und die Aufsichtsbehörden in den einzelnen Mitgliedstaaten schauen müssen, wie sie das jetzt tun. Und das sind so die größten Fragezeichen momentan im Markt, die wir von FIGO-Seite versuchen auch nah zu begleiten.
Und Lars, wie viel kriegst du denn davon in deiner, sagen wir mal, Realität und in deinen Gesprächen so mit? Wie stark stellen die sich denn, sagen wir mal, die Player, mit denen du redest, auf das Thema PSD2 denn schon ein? Oder gibt es da noch eine sehr stark abwartende Haltung im Sinne von, ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis wirklich klar ist, was da los ist.
Das ist natürlich schon sehr, sehr gemischt. Wenn man irgendwie eins ein bisschen hervorheben möchte, ist es dann doch, dass gerade auf Startup-Developer-Seite bei denen PSD2 bekannt ist, dann doch sehr, sehr häufig irgendwie nur bekannt ist, dass Banken sich öffnen müssen, Banken ihr Mindset anpassen müssen, dass ganz, ganz viel Druck irgendwie auf Banken herrscht, aber dann doch sehr, sehr wenig Wissen und oder sich sehr wenig befasst wurde mit dem, was es für einen selber heißt, also was man selber für Anforderungen erfüllen muss, um dann später auch irgendwie unter der PSD2 agieren zu können. Das fällt schon so ein bisschen auf.
Ja, ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen mein Eindruck, dass viele sagen, okay, das ist ja ein Job der Banken, die müssen da was machen und die müssen sich ja überlegen, wie sie sich jetzt öffnen und wie sie die ganzen Technik hinkriegen und so weiter. Und ich selber bin da ja nur Konsument und kann mich jetzt so ein bisschen zurücklehnen und warten, bis mir endlich mal einer eine API-Beschreibung zuschickt und dann mache ich was damit. Ja. Aber ganz so ist es ja nicht. Ja. Das heißt, auch auf die andere Seite, sagen wir mal, kommt da ja Sachen zu. Kannst du das so ein bisschen konkretisieren vielleicht, was das heißen kann, könnte, auch für ein Startup oder wo so ein Startup sich mal überlegen sollte, ob es nicht doch ein paar To-Dos gibt?
Die Frage war, glaube ich, an mich. Ne?
Ich hoffe.
Also ich glaube, wir müssen, also es gibt so zwei wesentliche Dinge, die man für sich beantworten sollte. Das Gesetz tritt ja im Januar nächsten Jahres in Kraft. Und dann ist die Frage, wo stehe ich denn mit meinem Startup in der Entwicklung? Es gibt, der Dr. Teller von Osborne Clark hat es gestern so beschrieben, eigentlich drei Gruppen. Es gibt den alten Gouda, den mittelalten Gouda und den neuen Gouda. Und alle, die jetzt ihr Produkt quasi erst im Januar 2018 launchen würden, das heißt den ersten End-Consumer-Vertrag mit den Kunden machen, bräuchten, bevor sie überhaupt loslegen, schon eine Erlaubnis der BaFin. Alle, die nach Januar 2016 mit ihrem Produkt gestartet sind, müssen bis April erlaubnispflichtig sein. Das heißt, entweder als Kontoinformationsdienstleister sich registrieren lassen oder als Zahlungsauslösedienstleister sich lizenzieren lassen. Und alle, die vor 2016, also Januar 2016 schon aktiv waren, haben noch eine längere Übergangsfrist und werden erst erlaubnispflichtig unter der BaFin-Aufsicht ab voraussichtlich Herbst. Diese Frist richtet sich halt nach diesem vorhin kurz erwähnten Regulatory Technical Standards, wann die dann mal final in Kraft treten. Also man muss sich erstmal versuchen, zeitlich einzuordnen auf der Schiene, um überhaupt abzuschätzen, wann muss ich mich da mit dem Thema auseinandersetzen. Und der nächste Schritt ist dann, was ist denn mein Use Case? Was mache ich dem Endnutzer gegenüber? Und fällt das unter diese PSD2-Definition? Und da steckt so ein bisschen der Teufel im Detail, weil eben, wie vorhin kurz erwähnt, wenn ich nur die Definition lese, ich quasi schon als Internetbrowser auf die Idee kommen würde, ich bin morgen ein Kontoinformationsdienstleister. Und es ist eben sehr schwer momentan, diesen eigentlichen Sinn und Zweck der PSD2 auf die aktuellen Use Cases anzuwenden und da sauber zu trennen, wen wollte denn, ja, was war denn die Zielsetzung, wer sollte da reguliert werden und wer fällt da jetzt runter? Mhm. Und da wird es voraussichtlich auch erst Ende des Jahres von den nationalen Aufsichtsbehörden Klarstellungen geben, insbesondere auch in Deutschland. UK ist da zum Beispiel ein bisschen weiter, kann ich dann auch kurz erklären. Aber es ist halt so ein schrittweises Herantasten an die beste Lösung.
Jetzt hast du gerade genau zwei Wörter verwendet, nämlich registriert und lizenziert. Ich weiß nicht, ob es bewusst war, ich vermute schon. Aber kannst du so ein bisschen den Unterschied erklären? Weil registriert klingt für mich einfach, lizenziert nicht. Ist dem auch so?
Das war genau das, was der Gesetzgeber erreichen wollte. In Summe ist es aber kein großer Unterschied. Jeder, der sich mal oder der ein Gefühl dafür haben möchte, was bedeutet das denn, so einen Antrag zu stellen, empfehle ich einen Blick in die entsprechenden EBA-Guidelines dazu wiederum. Wenn man googelt EBA-Guidelines Registration PSD2, müsste man die finden, die sind final. Und dort ist genau aufgelistet, was man denn alles für einen Lizenz-Registrierungsantrag einreichen muss. Und eigentlich ist die Latte an Informationen oder auch Dingen, die man intern vorhalten muss, hält sich quasi die Waage, bis auf wenige Ausnahmen. Und ich sag mal, es ist so ein 80%, 100% Verhältnis. Und auch für den Kontoinformationsdienstleister, der sich nur registrieren muss, kommt eine Reihe an Anforderungen zu. Und insbesondere die Vorbereitung dessen. Es ist ja nicht nur, ich beauftrage einen Anwalt, der mir einen tollen Lizenzantrag schreibt, sondern ich muss natürlich intern mich darauf vorbereiten über Organisationsstrukturen. Das Beispiel ist, dass die BaFin auffällt, den Kontoinformations- und Zahlungsauslösedienstleister von einer Pflicht ausgeht, eine interne Revision zu haben. Als Beispiel. Ne? Also tatsächlich eine interne Revision aufbauen, eine Compliance-Abteilung aufbauen. In Deutschland fallen wir erstmal als beide Player erstmal 1:1 unter das Geldwäschegesetz. Was bedeutet das denn? Wen muss ich denn identifizieren künftig? Was muss ich vielleicht sogar an Transaktionsmonitoring aufbauen etc.? Also das sind sehr viele noch offene Fragen und aber auch auf jeden Fall jetzt schon.
Mit wie vielen Anträgen habt ihr ein Gefühl oder hast du ein Gefühl, wie viele Anträge kommen denn da aus Deutschland? Also ich hatte so im Hinterkopf, dass man sich da so ein bisschen verschätzt hat, auch aus Regulatorsicht, wer da alles um die Ecke kommen könnte und sich da mal anmeldet.
Es ist jetzt diese große, das ist ja jetzt so ein bisschen abhängig von der Frage, wie weit ziehst du die Erlaubnispflicht? Ne? Ist halt jeder, der mit den Daten letztendlich auch vielleicht nur ein Feature treibt. Also nehmen wir irgendein Produkt, das grundsätzlich, zum Beispiel so ein Buchhaltungsservice. Ne? Du hast einen Buchhaltungsservice, möchtest jetzt Kontodaten sinnvoll in deinen Dienst einbinden, um zu ermöglichen, dass der Freelancer, der dich nutzt, weiß, wann er seine Rechnung bestenfalls überweisen kann etc., dann ist dieses Feature Kontodaten ja nur ein kleiner Teil dessen, was du tust. Und da ist halt die Frage, ist das schon ein Kontoinformationsdienst? Weil die PSD2 sagt,
Kontoinformationsdienst
also bist du, wenn du die Daten dem Kunden präsentierst, sozusagen. Da fängt es halt schon an. So, ne? Wo ziehst du die Grenze? Und um das Beispiel UK zu nehmen, UK, die FCA hat da ganz klar gesagt, eigentlich müsste derjenige ist zu beaufsichtigen, der letztendlich die Verantwortung dafür trägt, im Namen oder im Auftrag des Nutzers auf dessen Konto zuzugreifen. Also eigentlich könnte man meinen, der technische Dienstleister, aber natürlich kann sich auch jemand überlegen, einen technischen Dienstleister zu nutzen und die Lizenz selbst zu halten, weil er diesen Vertrag mit dem Nutzer hat. Ich übernehme die Verantwortung für diesen Zugriff und präsentiere dir die Daten. Und je nachdem, wo du diese Grenze ziehst, hast du, eine Masse von 80 Unternehmen, die sich beaufsichtigen lassen müssen, oder 10. sage ich mal, vereinfacht. Ja. Ne? Und das ist genau diese Aufgabe, vor der der Markt in Kooperation momentan in Deutschland mit der BaFin steht, eben diese Grenze zu finden, wo es denn auch sinnvoll ist und auch dieser Zweck erfüllt wird, eben für die BaFin der Verbraucherschutz, wo es sinnvoll ist, diesen Verbraucherschutz eben anzusetzen und damit eben auch keine Überregulierung erfolgt.
Ja, und dann hast du ja genau, Entschuldigung.
Ja, vielleicht muss man dazu fügen, dass die Zahlen wie so 80-10, die wir auch gerade im Bild heute sind, ne? Also wenn man sich mal vorstellt, die P2 tritt dann in Kraft und über die Jahre hinweg, wie groß die Zahlen noch werden können, ne?
Ja, und vor allem hast du halt dieser Unterschied, also diese 70, also meine Annahme wäre mal die 10, die du genannt hast, das sind die haben sich mit dem Thema schon beschäftigt und die haben sich damit in Anführungsstrichen abgefunden, dass sie halt reguliert werden. Das heißt, für die ist das Thema auch so elementar in ihrem Produkt, dass sie sagen, okay, das ist Teil meines Geschäftsmodells. Diese 70, die es teilweise als Feature nutzen, für die wäre das ja wahrscheinlich teilweise sagen, so hey, auf einmal muss ich so dieses ganze Thema hier durchgehen. Da sind die ja noch viel, viel weiter vorne. Wenn jedes Buchhaltungsprogramm, das sich mal ausgedacht hat, ich greife aufs Konto zu, sagen, bin jetzt hier ein Kontoinformationsdienst, dann wird es natürlich auch lustig im Prozess. Ja, beziehungsweise führt bei vielen Sachen dazu, dass sie sagen, so nee, das machen wir halt dann einfach nicht mehr.
Ja, genau. Ja, dann gibt es noch Abgrenzungsfragen, wie wenn du das Buchhaltungsprogramm nur lokal auf deinem Rechner hast, etc. Also es gibt sehr viele Detailfragen. Wenn du es in der Cloud betreibst, bist du dann Kontoinformationsdienstleister? Also wirklich schwierige Abgrenzungsfragen und ich glaube, das ist so die Hauptherausforderung. Aber ich denke auch, dass eben so dieses Beispiel UK zeigt, dass eine Aufsicht da eben auch schaut, was oder wen will sie regulieren. Und ich glaube, was halt ganz, ganz wichtig ist, wie gesagt, ist erstmal diese Frage, seit wann bin ich denn am Markt damit und wann muss ich spätestens mal vielleicht bei der BaFin eine Anfrage stellen, wie die BaFin mich selbst einordnet als Unternehmen. Ne? Und da sollte man ruhig, ja, ich sag mal, mit offenen Karten spielen und frühzeitig den Kontakt suchen, weil letztendlich verstecken und irgendwann findet ein. Nur kurzfristig, genau. Und im Zweifel man eben auch viele Fragezeichen, die man selbst hat, einfach gelöst werden. Und dieser interne Aufwand, mich auf so eine Lizenz vorzubereiten, ein Risikomanagement aufzubauen, was die Aufsicht entsprechend für gut befindet, etc., das ist tatsächlich ein Brett und sollte man nicht hinausschieben. Und man kann es zwar machen, dass man sagt, so ich baue mir jetzt einen Lizenzantrag und beschreibe erstmal in schönen Worten, dass ich das alles tue. Aber irgendwann kommt dann eben auch der Abschlussprüfer, den ich haben muss und der das für gut befinden muss. Und irgendwann kommt die interne Revision, die ich haben muss, die das für gut befinden muss und schaut ja halt auch immer tiefer ins Detail, was ich da aufgebaut habe. Und insofern kann man es vielleicht schrittweise umsetzen, aber man muss sich schon bewusst sein, was das für einen bedeutet, auch ressourcenmäßig. Ne? Also wir sprechen ja über Player, die teilweise, also wenn du mal von Vergleichsplattformen wegschaust, für die das einfach auch geschäftsstrategisch keinen Sinn ergibt, sich unter eine Finanzaufsicht zu stellen, sondern von einem kleinen Startup mit 5 Personen, wo der Geschäftsführer sich vielleicht beim Ansatz irgendwo mit rechtlichen Themen und Finanzaufsichtsthemen beschäftigt hat, da musst du ja auch erstmal die Ressource schaffen, damit du.
Und dann auch bezahlen können, in dem Sinne. Also Ressource ist ja immer gleich, und das ist ja da überproportional viel. Bei einem 5-Mann-Unternehmen kannst du ja gleich mal die Kosten dann fast verdoppeln, wahrscheinlich, wenn du da 1-2 Leute da einstellst, die sich nur um das Thema kümmern. Und dann kannst du natürlich ein paar Geschäftsmodelle in Frage stellen.
Und das ist halt die große Gefahr, dass Leute eben auch künftig, wenn das nicht smart reguliert wird, Leute künftig sagen, dann verzichte ich lieber auf dieses Feature, als diesen Aufwand mehr zu gehen. Ne? Und das ist halt das, wo wir von Figo-Seite eben für kämpfen, dass die Innovationen ja dennoch erhalten bleiben sollen. Dass deswegen ganz, ganz wichtig ist, dass die richtigen
reguliert. Genau, das, was ich gerade noch sagen wollte, ist, wie Kilian vorher und jetzt gerade Kolonia auch schon gesagt hat, dass es dazu führen könnte, im Grunde, wenn man die PSD2 sich betrachtet hat in den letzten Jahren in der Entwicklung, war es ja, wie gesagt, immer im Anbetracht, dass Banken sich öffnen müssen, großer Druck auf Banken, neue Services entstehen und so weiter. Und jetzt sprechen wir gerade darüber, dass diejenigen, die diesen neuen Service anbieten und entwickelt haben, eventuell wegen der PSD2 darüber nachdenken würden, den Service wieder einzustellen. Also das wäre für mich irgendwie so komplett das, was die PSD2 nicht erreichen sollte oder welches Mindset sie nicht transportieren sollte, genau das erreichen könnte.
Ja. Jetzt eine Frage, die mir gerade in Sinn gekommen ist. Du hast ja gerade den Vergleich mit UK erwähnt. Wie groß ist das Risiko, dass das auf Länderebene ganz unterschiedlich gesehen wird? Das heißt, selbes Business in Deutschland 80 reguliert, in UK 10 und am Schluss dann im Extremfall dazu führt, dass alle Fintechs sagen, naja, da lasse ich mich halt in UK registrieren. Ja, also jetzt Brexit-Thema vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber dann könnte ich natürlich irgendwie als ein Land hingehen und sagen, ich ziehe die Grenze irgendwo anders und die anderen müssen nichts tun, dann wäre das für die ja viel spannender, woanders hingehen. Gibt es die Gefahr?
Das ist, also wir haben das vor Monaten antizipiert und zum Beispiel auch die EBA eigentlich gebeten, ihre Guidelines dazu zu nutzen, da mehr Klarheit zu schaffen. Ne? Die EBA sagt dann aber, dafür habe ich kein Mandat, das EU-weit irgendwo festzulegen und argumentiert dann auch immer, wenn wir jetzt irgendwelche Beispiel-Use-Cases aufnehmen in unsere Regulierung, könnte das eben auch bedeuten, dass wir da nicht vollständig sind und dass wir dann auch wieder Innovation hemmen, weil wir es nicht abschließend regeln können. Dennoch war es ein bisschen schade. Also eigentlich hätte von Seiten der EBA da auch was kommen müssen, dann hätte man sichergestellt, dass es europaweit einheitlich ist. Nun ist es so, dass die Aufsichtsbehörden das natürlich irgendwo auf dem Schirm haben und versuchen das jetzt in gemeinsamen Austausch hinzukriegen. Das ist natürlich aber schwieriger, als ein Papier vorgesetzt zu bekommen, was auf europäischer Ebene abgestimmt wird, sondern eine BaFin muss jetzt dahergehen und sich mit der Aufsicht in Frankreich abstimmen, der Aufsicht auch in England abstimmen, um dann da ein gemeinsames Zielbild zu entwickeln. Was den Aufwand oder was natürlich die Zeit auf der Zeitschiene eine große Herausforderung ist, weil der Markt gerne eine Antwort hätte, am liebsten gestern. Ne? Und die Aufsicht möchte ja aber natürlich auch die bestmögliche Lösung und das will der Markt auch. Und dann beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil eben natürlich sich dadurch auch das zeitlich verzögert. Insofern da vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ist es besser, jetzt ein bisschen Geduld zu haben, damit wir eine europaweit gute Lösung bekommen, als auch da zu viel Druck aufzubauen und dann wird über Nacht oder über die Schnelle vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen.
Aber gerade bei UK ist es ja noch eine sehr besondere Entwicklung, weil irgendwie nicht nur die PSD2 da einen Impuls gesetzt hat, sondern ja auch durch deren eigene Wettbewerbsbehörde, die sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, dem Wettbewerb der Banken, das ist die Competitive Markets Authority. Und die zu dem Schluss gekommen ist, dass gerade API, also der Zugang zu Bankdaten, ein Weg sein kann, den Wettbewerb zu intensivieren. Das ist dann im Grunde ein zweiter Impuls neben der PSD2, die irgendwie auf UK einwirkt und ich glaube nicht irgendwo in irgendeinem Land so vergleichbar auch noch Bestand hat.
Ich finde aber trotzdem, dass die UK-Herangehensweise, ne, für alle Aufsichtsbehörden in Europa trotz Brexit so ein bisschen beispielhaft sein sollte, weil die UK, wie du schon sagst, Lars, ja ganz genau oder noch mehr darauf achtet, wie stärken wir den Markt. Ne? Und PSD2 hatte klar dieses Ziel, den Innovationsmarkt zu fördern, auch um einen starken europäischen Markt gegen große amerikanische Mächte, wie ich sie mal nennen, zu stärken. Und wenn da nicht alle an einem Strang ziehen, wird das eben auch nicht funktionieren. Und UK gibt uns ein gutes Gefühl dafür, was ist denn eine gute Regulierung, um auch diese Innovation beizubehalten und weiter zu fördern, weil die ja ein ureigenes Interesse haben, sich dann auch noch gegen den europäischen Markt weiter behaupten zu können. Ne? Und was nicht heißen muss, dass sie das jetzt schlecht machen und nur ich sag mal, pro Markt und wenig pro Verbraucherschutz, sondern ich glaube, sie versuchen einfach Wege zu finden, die PSD2 zu berücksichtigen, aber dennoch diesen Innovationshebel der größtmöglichen Bedeutung zu geben, um da eben nicht zu verlieren. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr gutes und ein gutes Maß, an dem man sich messen lassen sollte im Rest von Europa.
Jetzt hatten wir vorher, um nochmal auf diese 1080 zurückzukommen oder auch so ein bisschen im Kopf, dass das Thema, muss ich mich regulieren lassen, ja oder nein, primär für viele neue Modelle eigentlich so in Frage kommt. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es auch bisherige Geschäftsmodelle gibt, die man gar nicht so richtig auf der Uhr hat, die trotzdem auf einmal unter PSD2 zumindest mal genau drüber nachdenken sollen, ob sie reguliert werden sollen. Ne? Also auch lokale Marktplatzmodelle, Franchise-Modelle und solche Sachen. Was fällt euch denn da so ein? Weil ich glaube, da hat der ein oder andere das Thema überhaupt nicht auf der Uhr, weil er denkt, das ist nur irgendwas für neue Startups, ich bin hier raus.
Gibst du mir ein konkretes Beispiel?
Also als Beispiel, was ich mir vorstellen kann, ist Zahlungsabwicklung im Franchise-Kontext. Ja? Also ich zahle alles zentral aus und es wird verteilt im Tankstellenumfeld zum Beispiel. Ja? Oder auch im Versicherungsumfeld. Ich nehme Provisionen und Zahlungen entgegen für Dritte, muss sie ausschütten. Bin eigentlich nur ein Makler. Solche Themen, seht ihr da auch was? Also das war jetzt einfach nur so dahingesagt. Ich weiß es nicht genau.
Ist wahrscheinlich eher Finanztransfergeschäft, ja? Weniger die neuen Dienste unter der PSD2. Aber bin ich jetzt auch kein Experte. Ja. Was tatsächlich diskutiert wird, ist, ob und inwieweit so Zahlungsauslösedienste auch am Point of Sale Bedeutung kriegen. Ne? Also wenn du so an automatisierte Apps denkst, du gehst in einen Store und mit Instant Payment noch im Hintergrund erfolgt dann da eine automatisierte Abwicklung, dass da auch noch so ein dritter Zahlungsauslösedienstleister involviert werden könnte künftig. Mhm. Durchaus denkbar, dass das da auch einen Einfluss nimmt. Also ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form unabhängig von der Bank Zahlungen auslöst und es nicht über eine bestehende Regulierung derzeit tut, muss irgendwo sich abgrenzen zu diesem PSD2 neuen Dienst, um da eben sicher zu sein, wie er sich da einzuordnen hat.
Ja. Die zweite Sache, die ich auch jetzt, es ist auch nur so ein bisschen Hörensagen in dem Sinne, aber die auch im PSD2-Kontext immer wieder kommt, das heißt, es gibt aus der Vergangenheit einige Sonderregelungen, die natürlich geduldet werden, weil sie schon seit Jahren so laufen. Inwieweit sind die denn durch die neue Regulatorik in Gefahr? Gar nicht, weil es jetzt Zahlungsauslösedienste sind oder Kontoinformationsdienste, sondern weil man sagt, diese Sonderlösungen gibt es nicht und die müssen sich jetzt alle normal regulieren lassen, was auch immer das bedeutet. Gibt es da einen Zusammenhang oder gibt es da eigentlich keinen?
Also so Stichwort genau. Steuerberater kriegt da eine Kontoinformation, ja genau. Also das ist das Thema, was ich vorhin meinte, da kommt es stark darauf an, wie sind denn die Daten, wie sind die Verknüpfungen zu den Daten? Also gibt es künftig da bilaterale Vereinbarungen auch mit Banken, ne? Weil sobald du Verträge hast, auf deren Grundlage du diese Informationen von Banken holst, ist ja die PSD2 schon nicht einschlägig. Und da ist ja auch die Frage, inwieweit entwickelt sich das aktuelle oder die aktuelle technische Infrastruktur mit HBCI etc. Im Zuge der PSD2 und den neuen Schnittstellen. Also inwiefern wird das überhaupt noch Bestand haben in Zukunft? Ne? Ich denke schon auf jeden Fall, dass diese, ich sag mal, etablierten Player, die bisher auf andere Weise auf Kontodaten zugegriffen haben, sich einfach die Frage stellen müssen, inwiefern ist mein Geschäftsmodell, so wie ich es heute lebe, überhaupt technisch zukunftsfähig. Ne? Und dann vielleicht auf die Schiene irgendwo mit der PSD2 in Berührung kommen, weil das wahrscheinlich eher der Weg sein wird, wie sie künftig an diese Daten kommen.
Mhm. Gut, ja, also sehe ich aus. Ich glaube, dass es da, also vor allem halt so Steuerberater, Buchhaltungs, auch nicht nur Software, sondern auch wirklich Dienstleister in dem Umfeld, haben da sicherlich Berührungspunkte, wo sie sich zumindest mal mit beschäftigen sollten, um da nicht irgendwie komisch mit überrascht zu werden. Ne?
Genau.
Ein Thema, Cornelia, was du vorher erwähnt hast, ist Thema Scraping-Verbot. Ich glaube, wir wissen alle so ungefähr, was mit gemeint ist, aber so ein Status-Update zu dem Thema fände ich ganz interessant. Wie steht es denn wirklich und was passiert denn oder was würde denn jeweils in den entsprechenden Szenarien passieren, wenn das wirklich so durchgeht, dass man das nicht mehr nutzen darf oder nutzen kann?
Ganz schwierige Debatte.
Ja, glaube ich. Ne?
Ihr unterbrecht mich, wenn meine Platte zu
springt.
Wir
werfen Wörter ein.
Im schlimmsten Fall. Oder wenn ihr mir nicht mehr folgen könnt. Nee, es ist tatsächlich eins der komplexesten Themen, wenn wir über PSD2 diskutieren, weil was man ja nochmal ganz klar sagen muss, die PSD2 und alles, was sie reguliert, bezieht sich nur auf Zahlungskonten. Und wenn wir von FICO-Seite zum Beispiel heute auf Finanzquellen zugreifen, tun wir das eben nicht beschränkt auf Girokonten oder also diese klassischen Zahlungskonten, die davon betroffen sind, sondern eben auch auf Depot, Spar, Kreditkonten und auch andere Finanzquellen. Und da ist schon mal die erste Krux, ne? Weil alles, was jetzt im Rahmen der PSD2 da auch entschieden wird, immer die Frage ist, wie wirkt sich das denn auf den Rest unserer Zugänge aus und haben Banken möglicherweise über potenzielle Screenscraping-Verbote im Rahmen der PSD2 dann auch die Möglichkeit, Zugriffe auf andere Konten in irgendeiner Form einzuschränken. So, das ist erstmal so eine Marktangst aus der Drittbrille, sage ich mal. Und Banken wiederum sind ja unter der PSD2 gefordert, so schön gesagt, sich zu öffnen, aber das wird eben auch technisch reguliert durch diese Regulatory Technical Standards, die da sagt, dass du als Bank die Option hast, entweder einen sogenannten Direct Access anzubieten oder ein Dedicated Interface, sprich eine API. Und der Direct Access würde bedeuten, du identifizierst, dass der Dritte, der da auf dich zugreift, eben reguliert ist künftig und lässt ihn dann aber dennoch irgendwo auf dein Online-Banking-Frontend, so wie es heute auch passiert. Also ich würde mal verkürzt sagen, so eine Art kontrolliertes Scraping. Und die andere Sicht ist halt, du bietest eine API an. Nun hatte sich die EBA überlegt, wir wollen ja auch Innovation fördern.
Vielleicht.
Wir machen die API verpflichtend, weil natürlich die Bankenlobby da auch stark auf den Verbraucherschutz hinweisend Scraping so ein bisschen verteufelt hat, ne? Als sehr unsicheres Modell. Hier wird aber vielfach halt auch einfach, Begrifflichkeiten vielleicht nicht ganz klar gezogen, was dann dazu führt, dass so Phishing-Risiken zum Beispiel damit vermischt werden und dann da auch ein falsches Bild entsteht. Was bedeutet denn jetzt eigentlich Scraping? Und auch technisch gesehen, ne? Wenn ich hier mit einem Developer den Unterschied zwischen einer API und einem Scraping diskutiere, ist das auch eine andere Welt, als wenn ich das jetzt in Brüssel tue. Ne? Also sehr unterschiedliche Wissensniveaus auch einfach oder wer was unter welchem Begriff versteht. Deswegen eine sehr, sehr schwierige Debatte. Und letztendlich läuft es darauf hinaus, was auch FIGO in einem offenen Brief im Sommer versucht hat, da eine faire Lösung zu finden, die eben nicht nur die grundsätzlichen Ziele der PSD2, also das, was wir bereits kennen, Innovationsförderung, aber eben auch Sicherheit für den Verbraucher, sondern Wir glauben halt einfach, dass es nur eine Lösung oder dass eine Lösung nur zukunftsträchtig sein kann, wenn sie vor allem dieses Misstrauen auf beiden Seiten in irgendeiner Form minimiert. Also dass zum einen Banken nicht Angst haben, dass sie trotz all der Aufwände, die sie damit haben, so eine PSD2-compliant API zu bauen, nicht nebenbei noch einfach gescraped werden wie bisher, ne, und das dann wiederum nicht kontrollieren können angemessen, sehr, sehr viele Kosten haben, aber gleichzeitig keinen Nutzen daraus. Und auf der anderen Seite, dass wenn Fintechs verpflichtet werden, diese APIs zu nutzen, dass sie ihre Use Cases weiterleben können, ne? Und dass die APIs ihnen eben noch die gleichen Datenumfänge liefern, die gleichen Möglichkeiten, die sie eben heute haben. Und ich glaube, ein großes Missverständnis ist eben auch, dass Fintechs für immer scrapen wollen, weil Scrapen für uns selbst auch nicht so toll ist, ne? APIs sind wesentlich komfortabler, möchte ich mal sagen, verlässlicher, und man hat mit Scraping halt auch einfach sehr große Aufwände, ne? Das eben aktuell zu halten, die Schnittstellen. Und wenn... Ja.
Naja. Würde aber jetzt mal kurz zu unterbrechen, würde aber eigentlich bedeuten, also rein.
Das ist insofern zu einfach gedacht,
weil sagen wir mal, mit ein bisschen gesunden Menschenverstand, solange es keine API gibt, kann man scrapen. Wenn es eine gibt, sollte man es nicht
blöffen. Genau dieses
bei der entsprechenden Bank. Oder ist das zu einfach gedacht?
Trigger regelt, ab wann wir noch scrapen dürfen und ab wann nicht. Und der letzte Vorschlag. Oder die Kommission hatte dann ihren Gegenvorschlag zur EBA gemacht und hatte gesagt, es müsste eine Fallback-Lösung geben, also wann immer die API nicht die Performance hat und die gleichwertige Qualität wie der Scraping-Zugriff, darf das Fintech auf Scraping zurückgreifen als sogenannte Fallback-Lösung. Das hat die EBA dann wiederum nicht so gut gefunden und hat das auf eine 3-monatige Testphase nach Implementierung der RTS beschränkt. Fallback an sich ist auch jetzt nicht das Tollste, weil du musst dir vorstellen, dass du als Fintech quasi beide Schnittstellen konstant am Laufen halten musst. Du musst doppelt implementieren, weil du nicht mal einfach so von der API wieder auf Scraping wechseln kannst innerhalb von 2 Minuten.
Du musst,
weil
du musst halt doppelt implementieren, ja, und doppelt betreiben.
Erhalten müsstest, damit du das tatsächlich tun kannst. Und insofern auch nicht die tollste Lösung. Deswegen ist die Frage, wie gibt man dem Markt ausreichend Zeit, zum einen für Banken tatsächlich APIs zu bauen, durch die sie auch ihre Vorteile haben, wo sie auch ihre Monetarisierungsmehrwerte erkennen und so weiter, und auch so ein bisschen den Markt dazu animieren, dafür bezahlen zu wollen, weil es gibt ja durchaus Hebel, die man auch innerhalb des PSD2-Scopes dafür nutzen kann. Dieses plastische Beispiel immer, ich lasse mich nicht 2-mal am Tag nach Regulierung Autos finken vom Fintech, weil es das eben darf, sondern ich biete eben aktiv einen Push-Service an, wenn sich am Transaktionssaldo was ändert, und kann dafür einen gewissen Gegenwert erwarten als Bank, ne? Also da eben auch innovativ zu denken und auch diese eigene, die API vermarkten irgendwo ein Stück weit, ne? Das muss halt gefördert werden. Und da, um die eigentliche Frage, was ist denn jetzt der Stand, zu beantworten? Ja, es ist so, dass...
wir kommen schon wieder zurück zur Frage.
Wie gesagt, die EBA dann wieder auf langen Seiten begründet hat, warum sie Kommissionsfallback nicht toll findet, etc. Die Kommission hat inzwischen ihre 3-Monats-Frist gerissen. Die ist Ende September abgelaufen, um da jetzt eine finale Äußerung zu machen. Und aktuell wird erwartet, dass am 25.11., also Ende nächsten Monats, die finalen RTS von Kommissionsseite veröffentlicht werden. Und dann hat wiederum das EU-Parlament und der Rat eine Zustimmungspflicht sozusagen, die sie sich auch nochmal 3 Monate Zeit lassen dürfen. Es könnte also noch etwas dauern, bis wir ein finales Ergebnis haben. Es kam halt zwischenzeitlich so raus, dass der aktuelle Lösungsvorschlag vorsieht, dass Banken ihre API einem Compliance-Check unterziehen lassen können bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. Also ich gehe als Bank dann meinetwegen zur BaFin und lasse mir bescheinigen, meine API ist PSD2-compliant, und in dem Moment, wo ich die Bescheinigung habe, ist der Dritte verpflichtet, meine API zu nutzen und darf mich nicht mehr scrapen.
Ist das wirklich irgendwie zielführend, mal so auszudrücken? Also was würde die BaFin dann überprüfen? Sie würde prüfen, ob die compliant ist mit der PSD2, aber von technischer Seite zum Beispiel wäre ja wahrscheinlich keinerlei Check durchgeführt worden wäre. Und das ist, glaube ich, das, wo viele Fintechs oder diejenigen, die auf Bankdaten zugreifen wollen, irgendwie viel Angst haben, dass es von technischer Seite aber die Anforderungen nicht erfüllt, was Banken zur Verfügung stellen möchten und deswegen einfach Scraping als Fallback haben, um selber zu entscheiden, was man nutzen möchte.
Ja, genau. Du kannst natürlich so eine Prüfung dir vielfältig ausdenken. Du kannst prüfen, welche Daten werden angeboten. Du könntest eine Performance prüfen. Ne? Aber wie wir alle wissen, weil wir leben in der Realität, kann sich so eine Performance auch über Nacht ändern. Ja? Und das ist genau der Punkt. Also da ist wieder die Detailfrage, wie lange gilt denn so ein Compliance-Check? Zertifikat, wenn die Bank da einmal nachgewiesen hat, dass sie eine tolle API hat, reicht das dann für den Rest des Lebens? Das ist natürlich nicht marktgerecht und auch wieder Werbung für unseren offenen Brief dazu gemacht. Wir haben halt auch vorgeschlagen, dass es irgendwo so Minimum-Performance-Standards EU-weit geben könnte, die eine Aufsicht auch oder wo eine Aufsicht dazu in die Lage versetzt wird, sowas vielleicht auch mal zentral zu monitoren, real-time, damit eben auch nicht jede einzelne Bank quartalsweise Performance-Indikatoren auswerten und an die Aufsicht schicken muss, am besten noch in der Excel-Liste. Also
immer nicht
das war der letzte Vorschlag. Ja? Und das ist natürlich, kannst du wahrscheinlich auch machen. Und das ist natürlich, da sieht man halt, wie weit weg Bankenaufsicht von Fintech-Regulierung ist oder von guter Fintech-Regulierung, weil selbst eben diese Hürden, auch da innovativ und digital zu denken, was Regulierung angeht, eben noch sehr, sehr weit oder sehr, sehr hoch sind. Und da müsste man eigentlich jetzt schon eine Regelung finden, die das eben künftig zumindest offen hält, dass eine Aufsichtsbehörde sowas auch tun kann. Ne? Sonst sind die natürlich auch nicht animiert dazu, sich zu ändern, wenn sie ohnehin quartalsweise da tolle Excel-Listen geschickt bekommen. Ne?
Ja, eben. Jetzt so eine Frage in dem Kontext, wie weit, also vielleicht an dich, Lars, wie weit hast du das Gefühl, sind die Banken denn mit ihrer Direct-Access-Strategie, also nicht nur mit der Strategie, sondern auch wirklich mit der Umsetzung, kann man das irgendwie grob einschätzen? Also wie viel da noch fehlt, dass die überhaupt irgendwas anbieten können, was man jemandem prüfen könnte, ne? Unabhängig davon, ob es da gut ist?
Also ich glaube, ganz generell gesagt, es ist, glaube ich, ein irgendwie großes Problem der PSD2 oder wahrscheinlich von vielen Richtlinien, dass gerade mit den Deadlines, die da immer weiter vorhergeschoben werden, dann auch gerne so ein bisschen, dass die eigene Entscheidung bei Banken oder auch bei anderen Anbietern auch immer ein bisschen vor sich hergeschoben wird. Man wartet irgendwie auf den finalen Input, den man irgendwie braucht, um irgendwie die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und das ist ein bisschen so mein Gefühl, dass man wartet irgendwie auf die finalen RTS, um endlich die letzten Schritte anzugehen. Man überlegt und nicht mal beschäftigt sich mit dem Thema, in welche Richtung man gehen möchte. Aber persönlich würde ich, also ich habe es auch nicht so viel gesagt mit den Banken zu tun, aber meine persönliche Einschätzung ist da eher die, dass man ein bisschen was macht, aber dass jetzt so richtig schon aktiv umgesetzt wird, eher die Ausnahme.
Hast du schon eine richtige neue API von der Bank gesehen, wo du sagst, okay, hier gibt es schon mal so, gibt es da so jemand, der vorprescht und sagt, hey, ich habe hier schon mal was gemacht, ich mache da eine andere Strategie?
Klar, gerade im europaweiten Kontext, wenn man in Deutschland schaut, kann man sich natürlich die Fidor Bank ansehen, die mit diesem Modell relativ früh gestartet ist. Jetzt europaweit, aber auch mir klar Vorreiter wie BBVA in Spanien, immer Nordea in Skandinavien, wie vorhin schon angesprochen, UK muss sich nicht nur wegen der PSD2, sondern auch wegen der Wettbewerbsbehörde wirklich APIs entwickeln und sind da auch jetzt vielleicht nicht so weit, dass sie schon sehr, sehr viel draußen haben, aber jetzt auch eine Entwicklung zu sehen, die Hoffnung verspricht.
Okay, also da gibt es schon ein paar, aber es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie hier die große Liste gibt von allen deutschen Banken und man kann sich die ganzen APIs angucken, sondern da ist eher noch eine gewisse Zurückhaltung. Das heißt, im Moment wird es da keine Antwort geben, wenn eine Frage kommt dazu.
Es gibt ein Portal, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat, es gibt ein Portal, das ein bisschen die Übersicht zeigt von den verfügbaren Bank-APIs oder auch teilweise Aggregatoren und die ist immer überschaubar. Aber sie wächst hoffentlich dann in Zukunft. Vielleicht noch eine generelle Aussage, gerade dieses Thema Screen Scraping, also dieses Wort Screen Scraping ist eine Zeit, das der meist polarisierenden Wörter in der Fintech-Branche. Ich erinnere mich noch gut, irgendwie gerade so wie Money 2020 vor nicht dieses Jahr, letztes Jahr, das erste Mal in Europa. mit dem einen oder anderen Vertreter gerade im US-UK gesprochen. Immer wenn man das Wort Screenscraping gesagt hat, dann hat die Person immer so kurz zusammengezuckt und hat so ein bisschen ängstlich reagiert, also wenn es ein Bankvertreter gewesen ist. Viele hatten dann doch sehr, sehr großes Lücken über das Wissen über Screenscraping, aber wussten garantiert, dass es schlecht, unsicher und irgendwie nicht zielführend ist und dass es nicht der richtige Weg sein kann. Dass es nicht der richtige Weg sein kann, im Jahr 2017 eben auf Bankdaten zuzugreifen, ja. Ich glaube, da können wir alle drüber einstimmen. Da sind die Fintechs und Developer, die ersten, die sagen, das ist eigentlich nicht angemessen für die Daten, die wir da rausziehen. Ist es aber letztendlich die einzige Methode, mit der man die volle Kontrolle behält. Und gerade wenn man so ein Fintech-Startup startet, sitzt man doch einigen Risiken ausgesetzt und versucht natürlich viele Risiken zu vermeiden. Und gerade wenn irgendwie auf Bankdaten zugreifen, irgendwie zum Kernbusiness gehören, dann möchte man natürlich auch irgendwie gerne eine Methode haben, die man irgendwie selber kontrollieren kann und nicht irgendwie darauf angewiesen ist, dass ein Externer einmal kurz den Hahn zudrehen kann oder es einfach in so einer schlechten technischen Ausprägung, das kann Performance sein, das kann aber auch andere Dinge sein, die es einfach einem selber unmöglich machen.
Ich glaube, ein wesentlicher Schritt, den Banken einfach noch vor sich haben, in großen Teilen. Ich glaube, der eine oder andere Bank, Achtung, Eigenwerbung, Deutsche Bank zum Beispiel, betreibt ja zum Beispiel Multibanking. Und ich glaube, wenn Banken immer mehr auch in die Rolle des TPPs selbst rutschen, also in die Rolle des Dritten, dass sie selbst darauf angewiesen sind, auf einer soliden Grundlage, die technisch sauber funktioniert und performant funktioniert, auf Drittbanken zuzugreifen für ihre eigenen Produkte, machen sie auch selbst die Erfahrung, die Fintechs in den letzten Jahren gemacht haben, nach und nach. Und umso mehr sie das tun, bekommen sie oder versetzen sie sich auch in die Lage, sowas dann zu regeln. Stichwort Marktstandards. Ne? Wir haben jetzt ja auch die Initiative der Berlin Group, die sich auch ein bisschen darauf auswirkt, wie weit sind Banken in Deutschland, weil viele Banken eben da auch irgendwo so auf so ein Allheilmittel warten, dass ihnen dieser Standard bei der Entwicklung von APIs eben hilft. Aber da ist ja das Problem irgendwo gewesen, dass das die Berlin Group, die europaweit versucht, so einen Standard zu etablieren und auch aus, ich glaube, so um 50, 60 Vertretern aus Bankenverbänden, aber auch europaweite Bankenverbände, es sind UK-Vertreter dabei, schon große Player, große Banken da vertreten sind, aber selbst eben keine TPPs mit an den Tisch geholt haben, die auch über Jahre Erfahrung darin hatten, was heißt es denn, mit den Daten umgehen zu müssen. Und das merkt man aus unserer Wahrnehmung auch letztendlich jetzt am Ergebnis. Und man kann sich als Bank dann natürlich hinstellen und sagen, wir sind ja selber TPP und wir wissen, wie wir das haben wollen, aber es fehlt tatsächlich die praktische Erfahrung damit, was es heißt, im Alltag Supportanfragen zu bekommen, wenn Zugänge nicht funktionieren, sogar um es ganz plastisch auszudrücken. Ne? Und ich glaube, wenn man erst diese Erfahrungen jetzt nach und nach macht, kann man das tatsächlich einschätzen. Und deswegen wäre es sehr wertvoll, auch für die Entwicklung dieser Standards, vielleicht über Marktkonsultationen hinaus, da eben Prototypen einfach gemeinsam zu bauen, um dann tatsächlich auch eine Standardisierung zu etablieren, die hilfreich ist, ne? Die nicht beschränkt in der Innovation, die aber in der Effizienz, in der Praxis einfach für alle Marktteilnehmer hilfreich ist.
Ne, fand ich jetzt hast du ganz gut die Überleitung hingekriegt. Das war nämlich genau noch auf meiner Liste. Thema Berlin Group diese Woche war ja zwei Tage in Berlin. Vielleicht zum Hintergrund kann einer von euch ein bisschen was dazu sagen, wo das eigentlich herkam. Die Berlin Group gibt es ja jetzt nicht seit letzter Woche. Die war ja schon mal viel früher da. Hast du da noch zwei, drei Sachen, Cornelia, für die Hörer, die sagen, ich weiß nicht, wo die jetzt auf einmal herkommt und warum da jetzt auf einmal alle Banken drin sind?
Also meinen Halbseiten des Wissens, weil ich jetzt auch nicht die Historie der Berlin Group studiert habe, also eher so aus der Payment-Ecke und wo sich große Payment, auch so Visa, glaube ich Mastercard auf jeden Fall mit involviert, die sich vor ein paar Jahren in Berlin gegründet haben, deswegen heißen sie Berlin Group, aber wie gesagt, europaweiten Ansatz haben und damals...
Aber reiner Verbandscharakter in dem Sinne, also sonst eigentlich keine weitere Rolle, ne?
Genau, also es hatte Genau, es hat keine verpflichtende Bindung. Es ist ein freiwilliger Marktstandard. Das heißt, sie sind auch darauf angewiesen, dass Banken künftig sagen, euren Standard finden wir gut, setzen wir um. Es ist auch nicht die einzige Initiative in Europa. Es gibt inzwischen einen französischen Standard, es gibt den UK-Standard, der insoweit so fortgeschritten ist. Lars, korrigiere mich, dass es sogar eine API-Spezifikation schon gibt. Es gibt noch einen polnischen Standard. Also es gibt diverseste Standardinitiativen auf nationaler Ebene und dann eben jetzt so diesen ersten, der so ein bisschen grenzüberschreitend geschaffen wurde. Und deswegen ist halt auch die Frage, welcher Standard setzt sich letztendlich durch? Man wird nicht den europaweiten Standard haben, weil es eben freiwillige
Standards immer der immer das Risiko von diesen ganzen von freiwilligen Initiativen in dem Sinne. Ja.
Ich muss mal an diese Karikatur denken, wo es irgendwie anfängt. Es gibt 12 Wege, etwas zu tun. Wir brauchen einen Standard, deswegen machen wir jetzt den Standard und am Ende gibt es 13 Wege, etwas zu tun.
Ja, das Risiko ist, glaube ich, durchaus da. Ja. Im Angesichts der Zeit versuchen wir jetzt, den Bogen mal zum Bankathon zu kriegen, auch wenn der Übergang jetzt etwas hart ist von meiner Seite, aber vielleicht in deine Richtung. Wie passt denn das zum Thema PSD2? Nicht, dass irgendjemand den Eindruck hat, wir machen hier, die beiden Themen sind einfach jetzt mal in einem Podcast, weil wir es nicht anders hingekriegt haben, sondern da ist ja schon ein gewisser Link da. Vielleicht da gern mal einsteigen.
Klar, also vielleicht zwei Sätze für denjenigen, der es noch nicht kennt, für den Zuhörern der Bankers. Wir waren ja schon mal ein oder mal auch hier im Podcast mit dem Thema, aber ganz kurz zusammengefasst, es ist ein Fintech-Hackathon, in Deutschland auch einer der ersten Fintech-Hackathons. Wir haben es halt passenderweise den Bankathon genannt, April 2015 das erste Mal. Und zu Beginn hatten wir einen relativ offenen Fokus. Wir hatten gedacht, okay, es ist irgendwie Code the Future of Fintech, weil wir ein bisschen zeigen wollten oder im Grunde alle Player zusammenbringen wollten, von Banken bis hin zum Entwickler, um halt in sehr kurzer Zeit neue Prototypen zu bauen, um zusammen mal zu bewundern, was in kurzer Zeit und Fokussierung möglich ist. Genau, das hatten wir 2015 gestartet und über die Zeit hinweg mit der weiteren Entwicklung der PSD2 ab dem dritten Event in Hamburg, es war Ende letzten Jahres im Rahmen der Fintech Week in Hamburg, haben wir dann so ein bisschen die Fokus auf PSD2, beziehungsweise eigentlich, wenn man genauer sein möchte, mehr so auf Open Banking, weil wir uns halt auch nicht bewusst auf Zahlungsverkehrskonto irgendwie beschränken wollten, sondern irgendwie auf alle Finanzquellen und hatten uns halt schon seitdem so ein bisschen auf PSD2 fokussiert, das in Wien zu Beginn des Jahres auch wiederholt. Jetzt möchten wir halt nochmal einen Schritt weiter gehen, weil wir mittlerweile gemerkt haben, PSD2, Open Banking, ist dann doch bei vielen in den Köpfen angekommen, dass man sich irgendwie öffnen muss und dass da jetzt irgendwie neue Services erstehen. Wir kennen ja alle diese ganzen Phrasen von we need banking, not banks oder irgendwie banking im Kontext und so weiter. Möchten jetzt aber noch viel, viel stärker drauf schauen, was heißt das ganz genau. Möchten uns bestimmte Bereiche rausschauen. Also wo wir bei vergangenen Events einfach nur gesagt haben, benutze ein bestehendes Konto, ein Bankkonto und baue was Neues on top of it, um zu zeigen, was so die PSD2 ermöglicht, wollen wir jetzt noch viel stärker in Bereiche gehen, wo wir glauben, dass dort Innovation Einzug durch die PSD2 bekommen könnte. Und das sind halt traditionell nicht unbedingt nur die Bereiche, die jetzt sehr, sehr nah am Banking sind. Cornelia und du hattest es am Anfang auch schon beschrieben, dass es irgendwie Anbieter gibt, die so ein bisschen so kleinen den Zugriff aufs Bankkonto nur als kleinen Teil nutzen. Wir sehen halt Bereiche, zum Beispiel im Rahmen von Versicherungen ist ein gutes Beispiel, die mir auf Finanzdaten zugreifen können und dadurch einen sehr großen Mehrwert erzielen können. Und den möchten wir uns halt für den Bankers jetzt diese Bereiche raussuchen und fokussiert mit den Teams zusammenarbeiten, um dort Prototypen zu entwickeln.
Das könnte zum Beispiel sein, also du hast jetzt immer von den Bereichen geredet, was wäre das zum Beispiel konkret, was nicht Banking wäre oder welche Teams, das heißt neue Bereiche heißt ja auch im Prinzip neue Teams, die ein bisschen aus diesen anderen Bereichen kommen müssen. Was wäre das zum Beispiel?
Genau, ich hätte jetzt gerade irgendwie Versicherung schon angesprochen, was wir uns selber bei Figo ja auch schon irgendwie intensiv mit beschäftigen. Wie kann ein Insurtech-Startup, aber auch ein Versicherungsunternehmen, wenn es auf Bankkontodaten zugreift, wie kann es dadurch einen Mehrwert erzielen? Klassischerweise im Versicherungsbereich Bereich kann das im Onboarding sein, bestehende Versicherungen erkennen, weil man die Lastschriftabbuchung des Versicherungsunternehmens sieht und auch kategorisieren kann, welche Versicherung das ist, bis hin zu einem ersten Kindergeldeingang oder weiteren Dingen, wo vielleicht ein Versicherungsbedarf herrscht. Neben Versicherungen werden wir wahrscheinlich Bereiche haben, die sich im Rahmen von Travel, also wir machen die bereit, die verschiedenen Tracks, nennen wir es von Bankerson, zusammen mit Sponsoren und Partnern den Teilnehmern zur Verfügung stellen. Die Kollegen von Visa, die wieder als Sponsor mit dabei sind, werden sich den Bereich Travel annehmen und möchten so ein bisschen zeigen, was kann Open Banking und PSD2 im Bereich von Reiselösungen sein. Die Kollegen von der APO Bank, die ebenfalls wieder als Sponsor mit dabei sind, denken eher in der Richtung von Gesundheitswelt, was kann wir Finanzdaten und Gesundheit zusammenbringen. Das sind so die Bereiche, die wir uns gerade intensiv anschauen und werden so 4 bis 5 Tracks insgesamt haben, um da ein bisschen so den Fokus drauf zu setzen, weil ich glaube, als wir 2015 angefangen haben, wie gesagt, waren wir vielleicht eine der ersten mit Hackathons. Mittlerweile sind wir in einer glücklichen Situation, dass es sehr, sehr viele weitere Events gibt. Wir von FIGO sind ja auch nicht nur bei unserem eigenen Bankathon involviert, sondern auch bei weiteren Events. Unterstützen wir ja gerne, weil wir den positiven Impact irgendwie sehen. Möchten jetzt aber auch aufgrund der Fülle der Events und auch der Fülle der Lösungen, die entstehen, uns so ein bisschen darauf fokussieren, um so kleine Highlights zu setzen, wo wir halt glauben, das kann halt ein besonderer Bereich sein, der profitieren kann von der PSD2.
Wen habt ihr denn als API-Partner dabei? Also beziehungsweise ist das eigentlich offen oder sagt ihr, pass auf, das ist mein Set an API-Partnern und auf der Basis bitte was bauen?
Das ist genauso wie im Grunde wie unser Mindset, ist das unser Mindset, eigentlich so das generelle Mindset von Playern sind, die so ein bisschen, ja, ich will nicht Disruption sagen, ein bisschen Innovation in die Branche reinbringen wollen. Wir möchten halt gar keinen irgendwie speziell ausschließen, weil am Ende soll der Bankathon eine Plattform sein, zu zeigen, was möglich ist und auch in der großen, weiten Welt kann man gewisse Firmen vielleicht nicht ausschließen, nur weil man die nicht mag. Von daher ist es klar sehr, sehr offen. Wir hatten in der Vergangenheit viele verschiedene API-Partner. Diesmal sind Visa als Sponsor wieder mit ihrem Development Center mit dabei. Werden jetzt auch zwei, drei neue APIs mit dabei haben, unter anderem Mambu, der Core Banking Anbieter hier aus Berlin, wird zum ersten Mal damit dabei sein. Kunden oder Partner von FIGO, Fastbill, haben mittlerweile auch eine API, die sie mit zur Verfügung stellen werden. Da werden wir wahrscheinlich in einen Track in Richtung von SME Banking denken, das ist noch nicht 100% final. Das sind sogar die Themen, die wir uns anschauen. Letztendlich kann sich aber jeder, der irgendwie glaubt, einer API zu haben oder eine API zu kennen, die irgendwie sinnvoll ist für das gesamte Setting, immer auf uns zukommen und wir freuen uns da super, weil das erste Event, erinnere ich mich noch, hatten wir wirklich nur unsere API von FIGO und damals die Kollegen von Genie, die auch Mitorganisatoren gewesen sind, angeboten gehabt. Das war ganz cool und ganz nett. Als wir am zweiten Mal das geöffnet haben und noch viel weitere APIs mit reingenommen haben, hat man erst gemerkt, was das Zusammenspiel alles bewirken kann.
Wenn du jetzt ihr macht das jetzt ja schon seit 2015, die Ergebnisse, die rauskommen, wie weit hat sich das über die Zeit so ein bisschen geändert von dem, wenn du rückblickend sagst, okay, das kam beim ersten Bankathon am Schluss raus und das kommt wahrscheinlich jetzt raus. Ist da auch so eine gewisse Evolution zu sehen von den, werden auch die Teams da ein bisschen anders, indem sie mehr vorbereitet reingehen, mehr fokussierter oder ist das eigentlich gleich?
Ja, das kann man auch von verschiedenen Punkten betrachten. Ich glaube, ganz typisch Fintech sind so die Bereiche, auf die man sich fokussiert. Das entwickelt sich natürlich auch. Immer zu Beginn der Events 2015 waren dann vielleicht typische Bereiche irgendwie von Peer-to-Peer-Payment hin zu Cost-Splitting und all solchen Themen. Jetzt über die Zeit hinweg ist irgendwie viel, viel Geldanlage, Trading, PFM wird glücklicherweise vielleicht auch ein bisschen weniger. Das sind so eher die Themen. Generell, das Publikum hat sich dann auch irgendwie stark gedreht. Zu Beginn waren es wirklich nur die verrückten jungen Wilden von außerhalb, also die Entwickler oder auch die Startup-Mitarbeiter. Mittlerweile sind es halt viel auch aus den Banken selber oder aus Dienstleistern für Banken, die teilnehmen, das Event ganz, ganz speziell nutzen. Also ich glaube, wenn man kennt oder ein oder andere mag vielleicht das Modell Hackathon aus anderen Bereichen kennen, gerade natürlich irgendwie Technologiebranche, Facebook, USA verbinden irgendwie viele mit so einem Hackathon, dass da in kurzer Zeit the next big thing entwickelt wird. Hatten zum Beispiel auch den Fall, dass die Gewinner von unserem ersten Bankathon Candice mittlerweile als gut finanziertes Startup unterwegs sind. Das gibt es natürlich irgendwie alles. Ich Man muss, glaube ich, aber herausstellen, dass sowas gar nicht das Ziel ist. Also unser Ziel von Figo ist jetzt nicht irgendwie, ganz blöd gesagt, neue Kunden zu generieren, die dann uns später nutzen für das, was sie mal entwickelt haben während des Bankassin. Es geht eigentlich mehr so ein bisschen als Inspirationsplattform, also zu zeigen, was ist eigentlich möglich. Und das ist halt gerade das, was wir mit der PSD2 sehen. Multibanking, und ich kann das irgendwie alle Konten in einer App sehen. Das ist ja irgendwie alles schön und gut, aber das ist halt nicht das, was in 5 bis 10 Jahren Open Banking bewirken wird. Das ist halt irgendwie so der wirklich first step.
Ja, vielleicht noch ein paar Rahmenbedingungen für den, der es noch nicht weiß. Wann ist er? Wo ist er? Was muss ich tun, wenn ich mitmachen will? Kann ich überhaupt noch mitmachen? So, das so ein bisschen zum Abschluss.
Klar, also natürlich kann man mal mitmachen. Rahmendaten 21. November bis 23. November, also Ende nächsten Monats. Wie gesagt, in Berlin, zusammen mit unseren lieben Freunden von Finleap, passenderweise auch in deren neuen Headquarter, sag ich mal, in dem FinTech Hub, wie es so schön heißt. H32 in Charlottenburg werden wir das Event stattfinden lassen. Von daher auch für den einen oder anderen vielleicht eine gute Chance, sich die Lokalitäten vor Ort mal anzuschauen, ein bisschen den Eindruck zu verschaffen. Man kann auch dabei sein, klar, die Adresse ist bankathon.net. Kann man sich das Event anschauen, kann sich irgendwie noch als Team mit einbringen, kann sich als API-Partner, wie gesagt, haben wir schon, aber wenn man noch eine gute API hat, nimmt, können wir die immer noch gerne mit aufnehmen. Sponsoren sind natürlich auch immer herzlich willkommen, von daher freuen wir uns, wenn sich der ein oder andere noch bei uns meldet.
Gut, danke dir. Dann würde ich sagen, wenn keiner von euch mehr noch was hat, sind wir durch für heute. Hat Spaß gemacht, hat mich gefreut. Vielleicht kurz noch eine Sache in eigener Sache. Wir sind seit gestern auf Spotify, das heißt, bitte schön abonnieren. Das heißt, Payment und Banking Podcast kann man jetzt auch über Spotify hören. War nicht ganz so einfach, weil da kann man sich ja nicht einfach anmelden. Aber freut uns und erhöht hoffentlich die Zuhörerzahl. Ja. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Freitag noch und ja, bis auf jeden Fall spätestens beim Bankathon.
Super. Vielen Dank.
Danke euch. Ciao.
Mach's gut. Ciao.